Herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute haben wir das Thema IT-Sicherheit im Mittelstand. Und natürlich habe ich wieder spannende Gäste mit dabei. Und zwar darf ich einmal vorstellen und mit in die Runde bitten den Tobias Glemser von der Secovera und auch mit dabei der Lukas Baumann von Locate Risk. Ja, vielleicht Tobias, magst du dich einmal kurz vorstellen als erstes?
Ja, sehr gerne. Hallo Carsten, hallo Lukas und hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, Tobias Glemser, mein Name, ich bin von der Secovera. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Secovera. Bin gebürtiger Pentester, habe vor über 20 Jahren diesen Geschäftsbereich aufgebaut oder angefangen aufzubauen. Feiere in diesem Jahr mein 25-jähriges Cyber-Jubiläum, komme mir entsprechend alt vor, insbesondere wenn ich so Jungspunz wie den Lukas mir gegenüber sitzen sehe. Und wir als Secovera beschäftigen uns mit drei Bereichen. Sicherheitsberatung, da geht es um Informationssicherheitsmanagementsysteme, aber auch so Bewertungen von KMUs, was sehr gut zum Thema passt. Wir machen Pentests und wir sind die dienstälteste BSI-Prüfstelle für Produktprüfungen und seit neuestem auch für das neue europäische Schema EUCC anerkannt, was uns sehr stolz macht, weil auch das war ein Husarenritt. Genau, beschäftigen uns also in drei Feldern mit dem Thema Cybersecurity und sind so in ziemlich allem, was wir tun, entweder vom BSI zertifiziert oder akkreditiert.
Vielen Dank, Tobias, dafür. Lieber Lukas, magst du uns auch kurz einen Einblick geben? Wer bist du, was machst du oder was macht ihr?
Ja, moin zusammen. Lukas Baumann, Gründer von Locate Risk, habe 2018 angefangen, das Ganze als Techniker zu bauen. Das heißt, noch nicht ganz so lange dabei wie Tobias. Ja, wir machen externe Angriffsflächenscans. Das heißt, wir gucken von draußen, was so bei einem Unternehmen zu erreichen ist aus dem Internet. Bewerten das Ganze. Mittlerweile wird das auch in der Lieferkette gemacht. Das heißt, man prüft damit seine Lieferanten, befragt die, das und so, die Gebiete, in denen wir aktiv sind.
Also auch herzlich willkommen an dich, lieber Lukas. Wir haben ja ein spannendes Thema, aber bevor wir einsteigen, noch kurz ein paar Worte zum Teletrust. Das ist ja so die verbindende Plattform, warum auch wir hier heute zusammen sind. Und zwar der Teletrust als Bundesverband IT-Sicherheit beschäftigt sich ja mit genau all diesen Themen IT-Sicherheit, sowohl für den Mittelstand als auch für die weiten Felder. Und letztendlich, ich glaube, ganz spannend, was zum Thema passen könnte, ist zum Beispiel auch, dass es eine Initiative die TISP-Zertifizierung innerhalb des Teletrusts gibt, wo es ja um das ganze Thema Zertifizierung und Aufschlauen, denn ist jetzt mal so, man möge mir verzeihen, wenn das so lapidar klingt, eben auch in dem Bereich IT-Sicherheit ist. Und ich glaube, das ist auch schon ein wichtiges Thema eigentlich, wenn wir über das Thema IT-Sicherheit im Mittelstand sprechen, aufschlauen. Vielleicht ist das schon so der Übergang ins Thema hinein. Insoweit überlege ich gerade, wem ich jetzt mal so die erste Frage stelle. Ich fange mal so, wie wir eben angefangen haben, auch mit der Vorstellung mit Tobias an. Was sind so die ersten Gedanken, wenn du über das Thema IT-Sicherheit im Mittelstand denkst?
Ich mache noch kurz einen Werbeblock für den TISP weiter.
Auch
wenn gut. Man so ein TISP-Zertifikat hat, dann ist man Teil der TISP-Community und da gibt's im Sommer meist, also bis jetzt ist es immer im Sommer gewesen, wenn ich davon mitbekommen habe, ein Community-Meeting mit sehr, sehr coolen Fachvorträgen, wo tatsächlich sehr viel fachlich aufgeschlaut wird. Also auch das bekommt man noch, wenn man dann eben TISP ist, kann ich nur wärmstens empfehlen. So viel Teletrust-Werbung noch anbei. Ansonsten zum Thema Cybersecurity, IT-Sicherheit bei KMU. Was mir da in den Kopf kommt, nach 25 Jahren fast, wie vorher angesprochen, Tränen. Eine einsame Träne rinnt mir die Wange hinunter und das meine ich ohne jetzt irgendwie Häme. Ich quäle mich damit, nicht rausgefunden zu haben, warum zur Hölle sich niemand freiwillig darum kümmert. Es gibt ganz, ganz wenige, die sich um dieses Thema kümmern, aus so einer intrinsischen Motivation, und das ist nicht nur bei KMUs so, gefühlt sind wir, was das Thema Cyber anbelangt, so Anfang der 2000er stehen geblieben. Da gibt's den Admin, der macht Firewall und Antivirus. Und dann habe ich mir noch so eine lustige Online-Schulung eingekauft, damit meine Mitarbeiter nicht auf böse Links klicken, was sie tun müssen, weil es deren Job ist, auf Links zu klicken oder Anhänger zu öffnen. Und ständig wird irgendein KMU oder auch ein großer Mittelstand geransomed, sprich erpresst, fängt sich irgendwie Malware ein, gehen zum Teil pleite. Und wie gesagt, tatsächlich ganz ironiefrei, eine einsame Träne, die mir die Wange runterläuft, weil wir alle rennen über irgendwelche lustigen Messen, sei es Fachmessen, sei es Fremdmessen, wo man auch versucht, für das Thema zu sensibilisieren. Und dann guckt man sich auch sowas an, wie das Allianz-Risikobarometer. Ja, da schreiben dann, also die meisten haben Angst, die meisten Unternehmen haben Angst vor Cybersecurity. Und dann redet man mit Marktbegleitern. Bin ich noch gespannt, Lukas, wie das dann bei euch ist, weil ihr seid ja jetzt nicht direkt Beratungsmarktbegleiter, ihr macht ja was anderes als letztlich SaaS-Hersteller. man redet mit Marktbegleitern, wie viel kommen bei euch freiwillig? Ja, die wenigsten. Also die meisten kommen, weil sie durch Lieferkette gezwungen werden, da kommt dann wieder Lukas ins Spiel. Das ist bei uns natürlich genauso, oder weil sie per Gesetz gezwungen sind, irgendwas zu tun. Aber ansonsten kommt fast niemand. Also über 90% unserer Kundschaft ist reguliert. So. Und das ist tatsächlich schade, weil ich doch den Mittelstand, zu dem ich mich ja selber jetzt zähle, unsere Firma ist über 40 Jahre alt, wir nehmen ja schon für uns ziemlich in Anspruch, sehr verantwortungsvoll und nachhaltig irgendwie Unternehmen aufzubauen und nicht aufs schnelle Geld und den Quartalsabschluss und Aktionäre und tralala. Und diese Nachhaltigkeit geht genau bei diesem Thema irgendwie vor die Hunde. Von daher denke ich, ich bin traurig. Und trotzdem werde ich nicht müde, zu dem Thema zu sprechen, auch in diesem Podcast. Und mein Ziel ist ja immer nur, dass eine einzige Firma, ein einziger Unternehmer wenigstens, nachdem wir drei jetzt hier sprechen, dieses Thema ernst nimmt und damit losrennt, weil damit ist es ein Unternehmen weniger, was auf sehr leichte Art und Weise von bösen Angreifern umgeflankt werden kann. Und dann wäre für mich schon viel erreicht. Und da gibt es ganz, ganz einfache Maßnahmen, die fast kein Unternehmen umgesetzt hat. Und meine Lieblingsmaßnahme, die fast keiner hat, ist Application Allow Listing oder Application Whitelisting. Kann ich im Windows-Umfeld mit Bordmittelmassen machen. Kostet nicht viel. Und wenn jetzt nur ein einziger der Zuhörenden Application Allow Listing auf den Zettel nimmt und vielleicht bei uns auf der Website danach sucht, nicht weil wir das als Dienstleistung verkaufen, sondern weil man Blogartikel geschrieben hat, wie es geht. Wie gesagt, Bordmittel, keine Lizenzkosten, tralala. Dann ist es ein extrem starkes Momentum, dass Mitarbeitende auf Links klicken dürfen, ohne dass man dabei einfach sich Schadsoftware installieren kann. Genau. Wenn es nur einer ist, würde ich mich freuen. Damit sind genau Sie gemeint, die Sie jetzt zuhören, Application Allow Listing auf den Zettel zu nehmen. Eine Top-Maßnahme, die fast keiner unserer Kunden umgesetzt hat.
So, ich überlege gerade, ob ich jetzt mit einstimme und mir auch eine Träne durchs Gesicht läuft. Aber bevor ich das tue, lieber Lukas, was sind so die ersten Gedanken, wenn man jetzt überhaupt noch von freien Gedanken sprechen kann, nach dieser Vorlage von Tobias?
Ich denke immer wieder ans Autofahren und wie jeder selbst denkt, dass er der beste Autofahrer ist. Weil das hat sich immer noch nicht verändert. Die Leute fahren ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren Auto. Und trotzdem ist man nie derjenige, der jetzt einen Unfall baut, sondern es bauen immer die anderen einen Unfall. Mhm. Und dass man selbst ein bisschen zu schnell fährt hin und wieder, ist ja auch okay. Da denken wir auch nicht so über die Unfallwahrscheinlichkeit nach. Das heißt, in Bezug auf das Autofahren hat sich dieses Risikobewusstsein bei den ganzen Menschen letztendlich auch irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Das Einzige, was geholfen hat, war Regulatorik, Anschnallpflicht, Tempolimits und so weiter. Wenn es die nicht geben würde, dann würden wir alle durch die Gegend heizen, wie die Verrückten, vermute ich mal. In der IT-Sicherheit ist das Gefühl ähnlich. Wir haben aktuell ganz viele Banken, die bezüglich DORA ums Eck kommen. In der letzten Sekunde natürlich. Und eigentlich hätten die vorher die Sachen jetzt auch schon machen müssen, mit denen die jetzt erst anfangen. Aber es war halt nicht stark genug reguliert vom Druck her. Das heißt, die haben es irgendwie nicht getan oder nicht sauber genug gemacht oder hatten es halt nicht so als Fokus, ne? Ich bin gleichzeitig auch nicht so der Fan von der Regulatorik, weil die EU immer so, die sind, die überall Regulatorik draufklatschen, aber zum Teil brauchen wir es auch, weil wir uns anders nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie sich das in der IT-Sicherheit entwickelt. Auf jeden Fall NIS 2, DORA und Co. erhöht gerade auch im Mittelstand so die Sensibilisierung nochmal für IT-Sicherheit weiter. Wobei wir trotzdem immer noch welche treffen, wo da ein bisschen grüne Wiese ist. Es ist nicht mehr so viel wie vor 3-4 Jahren, da hatten wir echt viele, die noch nie was vom Schwachstellen-Scan gehört hatten, gefühlt. Mittlerweile haben es viele schon mal gehört und schon mal gemacht und gehen jetzt in eine regelmäßige Prüfung rein und so weiter. Also es ist eine Besserung im Gang, aber wir sind noch nicht beim Optimum angekommen.
Also ich bin auch bei dir, es ist wahnsinnig viel, natürlich krass überreguliert, aber in unserem Bereich ist halt nichts reguliert. Also nichts im Sinne von nichts. Wenn ich jetzt Bock habe, bei euch eine Software und verkauft die. Anforderungen in Cyber? Zero to none.
Ja.
Crazy, oder? Ich meine, wir haben Querschnittsthema IT-Sicherheit. Wir haben Querschnittsthema IT. Ich kann einfach ein Produkt verkaufen, was einfach Unternehmen zum Daniederliegen bringen könnte, wenn ich es verbock. Ja, aber macht nichts. Ist nicht reguliert. Ist die einzige Branche. Ich glaube, also alles andere, was weniger reguliert ist, ist schon illegal. So, das ändert sich jetzt auch. Ne? Wir kriegen jetzt den Cyber Resilience Act oder haben ihn faktisch, den Cyber Resilience Act, wo man sich zumindest als Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen, also alles, was irgendwie kommuniziert, mit diesem Thema mal zumindest auseinandersetzen muss. Noch nicht mal drittgeprüft, sondern erstmal, ne, überhaupt sowas wie eine S-Bomb, Software, Bill of Material. Hey, ich habe Software gebaut, die basiert auf Software Dritter. manage ich die überhaupt? Das ist ja eine völlig rudimentärste Fragestellung eigentlich als Hersteller. Da gucken einen viele Hersteller schon mit großen Augen an, weil es halt bis jetzt nicht relevant ist. IT ist auch der einzige Studiengang eigentlich so im Bereich Ingenieurwesen, wo man nicht den, ich nenne es jetzt mal bewusst, Safety-Part mitmacht. Kein Ingenieur ohne Safety. Gibt's nicht. So, also wenn du Maschinenbau machst, hast du Safety immer mit eingekauft. Hey, Informatik ohne Security ist gar kein Problem. Und wenn du was lernst im Studium, dann lernst du Krypto. Krypto ist das Einzige, was du niemals selber coden sollst als Entwickler. Aber das lernst du bis ins Letzte. Das finde ich irre. Das finde ich wirklich irre. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt so ein bisschen Regulatorik bekommen. Weil, was ja passiert ist, wenn dann ein Unternehmen schlittert aufgrund von einem Cybersicherheitsvorfall, dann werden ja Kosten externalisiert. Also ich kenne genug Unternehmen, die gehen in Kurzarbeit, was ja ein super Instrument als solches ist, weil sie aber davor ihr Risikomanagement hart vernachlässigt haben. Da bin ich als Gesellschaft, also als Teil der Gesellschaft, als sehr kleiner Teil der Gesellschaft, aber immerhin als Teil der Gesellschaft, nicht zwingend bereit dafür, irgendwie Geld auszugeben, weil ich sage, ja, da habt ihr davor halt ganz viel Geld gespart, vermeintlich. Und jetzt werden die Kosten externalisiert und das finde ich nicht richtig. Also von daher, so ein bisschen Regulatorik, so ein bisschen kümmern müssen, finde ich schon gut. Ich bin dabei, also ne, wir beschäftigen uns gerade mal wieder mit unserem Arbeitsschutzhandbuch, was für so eine Beratungsbude wie uns ja jetzt nicht so crazy ist. Wir gehen jetzt nicht mit Gefahrstoffen um, aber lecko fazzo, da geht Zeit ins Land. Ja, und dann komme ich zu anderen und sage, ja, wir bräuchten mal vielleicht so ein höheres vierstelliges Budget, um mal so eine Bestandsaufnahme zu machen zum Thema Cyber. Da fällt so ein Mittelständler mit 500 Mann aus allen Wolken. Wenn ich dann frage, was gebt ihr so für Arbeitsschutz im Jahr aus, auch wenn die nicht produzierendes Gewerbe sind? Ja, hohe fünfstellige Summen, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Warum? Da kommt die Berufsgenossenschaft. Und die wedelt dann zur Not mit bisschen Geld und sagt, da müsst ihr aber zahlen, wenn ihr euch nicht kümmert. Von daher, es ist wohl tatsächlich so, für manche Dinge kann man nur mit Regulatorik und Strafzahlungen handeln. Das ist momentan noch nicht so. Und solange es nicht so ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als den einen zu finden, der jetzt ja schon unterwegs war und sich kümmert, damit nicht das nächste Unternehmen offline geht.
Das ist ganz spannend. Ich hatte die Tage eine Statista offen, weil mich der IT-Sicherheitsmarkt interessiert hat, wie groß er sich in der Zukunft entwickelt und so weiter. Wie Prognosegrams, bla bla bla. Aber eine spannende Zahl, die mir ins Auge gesprungen ist, ist, dass 2025 voraussichtlich 51,5 Euro pro Mitarbeiter für IT-Sicherheit ausgegeben werden.
Pro Monat?
Das ganze Jahr.
Fürs ganze Jahr?
Das ist Lizenzkosten für dein Antivir und die Online-Sensibilisierungsschulung. So, das war's.
Ja, und mehr reicht das ja gar nicht.
Ja, ja, genau.
Also mehr machen die Firmen dann ja auch gar nicht im Durchschnitt, wenn man das jetzt so betrachten würde. Also falls die Zahl von Statista da stimmt, dass das 51 Euro im Jahr sind pro Mitarbeiter, dann ist das aus meiner Sicht viel zu wenig, weil also wir nutzen das Google Workspace und das kostet mittlerweile, ich glaube, 45. Dann haben wir ein CRM, das kostet auch nochmal 35 und so weiter. Also die ganzen anderen Kosten sind viel, viel höher, als was da irgendwie man bereit ist, an IT-Sicherheit zu investieren.
Also was ich halt ein bisschen schade finde tatsächlich, um auch ein bisschen ins Konstruktive zu kommen, ne, jetzt haben wir über die Träne gesprochen, vielleicht noch von der Träne weg. Was ich so schade finde, ist, dass das tatsächlich am Ende, wenn man Cybersecurity ordentlich betreibt, IT-Sicherheit ordentlich betreibt, dann führt das automatisch auch zu Homogenisierung von IT-Betrieb. Also am Ende ist ganz viel Wildwuchs, der wahnsinnig viel Zeit kostet in der Praxis, einfach damit auch abgebügelt. Ja, und gewisse Diskussionen müssen nicht mehr geführt werden. Also ich kenne keinen Betrieb, der ineffizienter geworden ist am Ende, wenn IT-Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden sind. Es sorgt auch wirklich für eine Konsolidierung. Es sorgt für Sichtbarkeit von Dingen, die für mich als Unternehmer extrem wichtig sind, wenn wir auch sowas nehmen wie Schatten-IT zu finden. Also für alle, die es nicht wissen von den Zuhörern oder noch nie gehört haben, den Begriff, da geht es letztlich darum, dass Probleme durch Mitarbeitende gelöst werden und manchmal gibt es keine Problemlösung und dann fangen die an, sich ein verrücktes Excel-Makro zu bauen, was im Controlling eigentlich extrem wichtig ist. Wenn dieses Excel-Makro tot ist, dann steht das Controlling, weil das über viele Jahre weiterentwickelt wurde. Aber das weiß niemand. Das heißt, es wird nicht gebackupt, es wird nicht versioniert. Und irgendwann geht vielleicht der Mensch, der das mal betreut hat, und alle stehen da und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und genau solche Dinge werden sichtbar. Das heißt, für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg und nachhaltiges auch Bestehen eines Unternehmens ist es tatsächlich in einer Welt, die durchdrängt ist mit IT. Welches Unternehmen gibt es noch, was ohne IT funktioniert? Wirklich eine lebenserhaltende Maßnahme, wenn man sich um dieses Thema kümmert und dann idealerweise nicht mehr Kanonen auf Spatzen schießt oder das nächste Tool einkauft, sondern mal eine ordentliche Bestandsanalyse macht. Und da gibt's leider nichts vom Teletrust. Es gibt die Handreichung statt der Technik, die ist super, ne? Also will ich nicht klein sprechen, aber es ist halt keine Methodik, die ich jetzt sauber einführen kann. Aber da wäre dann so als Einstieg für den Mittelstand ein sehr gutes Element der sogenannte Cybersicherheitscheck. Ich rede nicht vom Cyberrisikocheck, das ist ein bisschen gemein, den gibt es auch noch, aber der ist wirklich ganz, ganz, ganz klein. Der Cybersicherheitscheck, der ist vom ISACA und für die ZuhörerInnen, dass sie mal die davon kriegen, so je nach Anbieter und je nachdem, was da so alles drinsteckt, kostet der erfahrungsgemäß so zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Das ist mal so eine wirklich sehr umfassende Bestandsaufnahme, ist kein Pentest, ist kein Schwachstellenscan, sondern wirklich eine umfassende Bestandsaufnahme durch Expertinnen und Experten, die auch zertifiziert sind, ist, wie gesagt, vom ISACA. Und wirklich ein Dienstleistungsprodukt, mit dem wir wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht haben, im Sinne von, wir hatten quasi keinen Kunden, der danach gesagt hat, ach, das war jetzt rausgeschmissenes Geld. Sondern kam immer bei raus, ah ja, okay, wir haben jetzt viel mehr verstanden als vorher, selbst wenn die schon auf einem guten Stand waren, aber der gute Stand war durch mehr oder weniger Zufall und durch den CSC wird das Ganze so ein bisschen strukturiert, es ist auch so ein bisschen Awareness mit drin für die Geschäftsleitung. Wie wichtig ist für uns eigentlich IT? Das wird denen häufig tatsächlich dann klar, wenn man ein bisschen Fragen stellt. Deswegen ganz konkret so ein Einstieg über den CSC für den einen, der jetzt Bock drauf hat, ist eine verdammt gute Idee.
Jetzt hake ich mal kurz dazwischen und zwar, wenn du von diesem Check sprichst, dann bist du aber schon bei Kunden, die ja sagen, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen und wir nehmen das jetzt ein bisschen ernster. Also ja. Heißt, da bin ich ja eigentlich schon bei denen im Mittelstand, die sagen, irgendwie läuft das so nicht mehr richtig rund, lasst uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Heißt, das sind ja jetzt vielleicht gar nicht die problematischen Mittelständler, also vielleicht ergeben sich Probleme innerhalb dieses Checks, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber die gehen ja schon die ersten Schritte. Die Frage ist ja vielmehr, wie kommen wir eigentlich an den Mittelstand heran, der diesen ersten Schritt noch nicht mal gemacht hat. Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass da ganz viel zu tun ist. Wir sind uns einig darüber, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert gibt, im Sinne von das Risiko sinkt, wir schaffen Prozesse, es ist keine weitere Einschränkung. Aber die Frage ist, wenn das denn eigentlich so cool ist, warum schaffen wir innerhalb der Branche es nicht? Oder woran hapert es? Wie können wir schaffen, dass wir eben auch da andere Mittelständler mitnehmen?
Man muss immer drüber reden, was jetzt Mittelstand ist. Ne? Ich kenne so ein paar Firmen, die haben ein paar tausend Mitarbeiter, das sind immer noch Mittelstand, laut ihrer Definition. Ich glaube, bei denen ist das Problem nicht so da. Die haben zwar auch Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Reifegrad, da ist aber zumindest ein finanzieller Anreiz für all die, die IT-Sicherheit als Geschäftsmodell haben, sich bei denen zu melden, weil da sind die Auftragssummen groß genug, dass sich das lohnt. Das heißt, die werden auch versorgt. Aber wenn man jetzt in den kleineren Mittelstand reinschaut, der Fliesenleger nebenan, die Friseurbude, die ihre 5 Friseure hat, aber trotzdem eine Webseite und Kundentermine und so weiter irgendwie online koordiniert. Also wir gehen nicht auf die zu, weil das lohnt sich für uns vorne und hinten nicht, wenn wir da anfangen, Geld zu investieren. Und gerade bei diesem ganz, ganz kleinen Mittelstand ist, glaube ich, noch ganz, 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 ganz wenig Awareness dafür da, weil die halt auch in der Hinsicht überhaupt nicht sensibilisiert werden von der Wirtschaft. Und bei den größeren, das kriegt man schon über die Zeit, ne? Da sind alle dran am Arbeiten und da bewegt sich das auch immer weiter. Aber ich sehe halt ein riesen Loch in den Kleinstunternehmen. Und davon gibt es in Deutschland so viele, da weiß ich nicht, wie man die sicher kriegt über die Zeit.
Ja, da gibt es ja ein paar Initiativen mittlerweile, diese KKUs, diese Klein- und Kleinstunternehmen, das sind so die unter 50 Mitarbeitende gerankt sind. Da gibt es den vorher schon kurz angesprochenen Cyber-Risiko-Check, der tatsächlich die Idee so mit einem Tag und auch durch so ein, also es ist ein Fragebogen am Ende des Tages, der vom BSI zentral bereitgestellt wird, wo ein Dienstleister mit dem mal durchgeht, so Dinge wie, was ich, habt ihr ein Backup, habt ihr überhaupt Virenschutz, also wirklich absolute Basics. Das gibt's da. Dann gibt's noch verschiedene Initiativen auf Länderebene. Ich bin stolzer Schwabe in Baden-Württemberg, ja, unsere Cybersicherheitsagentur, die CSBW, die bietet da auch was an, gemeinsam mit den IHK. Das ist noch mal kleiner, von der Hochschule in Aalen entwickelt. Ich bin da immer ein bisschen zwiespältig. Ja, wie klein soll es denn noch werden für dieses wichtige Thema? Aber zumindest gibt es da auch distributiert über die IHK-Initiativen, wo auch schon informiert wird, weil du gerade Friseur angesprochen hast. Also meine Friseurin beispielsweise mit einem kleinen Friseurladen, die war auf einer Innungsveranstaltung zu dem Thema. Und da sie weiß, was ich mache, hat sie eben auch mich gefragt, okay, so eine Cyberversicherung brauche ich das eigentlich jetzt mit meinem Laden, weil die faktisch halt nur SaaS-Services hat und auch sagt, ja gut, Daten liegen ja gar nicht mehr bei mir. Die war aber auch schon erstaunlich aware dadurch. Ja. Umgekehrt frage ich mich halt tatsächlich, ob es Aufgabe von der Branche ist, zu sensibilisieren am Ende des Tages oder eigentlich nicht. Aber das ist ein anderes Feld. Aber wie gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, auch für die KKUs was zu tun, ohne jetzt unendlich Geld zu investieren. Und andere Maßnahmen, die man halt so hat, die muss man halt machen. Ja. Und vielleicht noch als Erfahrungswert, also wir haben jetzt wieder für den einen Zuhörer, der Bock hat, oder vielleicht auch Zuhörerin, der Bock hat, was zu machen. Wir haben mal so eine Seite gebaut, die heißt ransomcheck.de, also ransom-check.de. Da kann man so ein kleines Paket runterladen, das ist eine ZIP-Datei, da sind ganz dumme Testdateien drin, die machen nichts außer eine Meldung. Hey, ich könnte jetzt böse sein, so mehr machen die nicht. Und da habe ich schon mit vielen Unternehmern drüber gesprochen und quasi auch so Zoom-Calls gemacht und die klicken dann drauf und sagen, um Gottes Willen, ja, ist die Meldung da. Was denkt ihr denn so? Ich habe jetzt mal neu gerüsselt, ich habe so ungefähr 40 von solchen Gesprächen geführt, wo ich einen Geschäftsführer hatte von Unternehmen größer 50 Mitarbeiter. Also nicht KKUs, sondern so auch Firmen, wo du sagen würdest, Lukas, oh ja, das ist vielleicht auch für uns ganz interessant, da mal irgendwie mit dem Vertriebler vorbeizukommen. Was denkt ihr, wie viel davon haben wir so umgesetzt? Wir sehen uns gegenseitig, wenn das eine Podcast ist, nicht sehen. Da sind so zweifelnde Gesichter. Was sage ich? Sei nicht wirklich Null?
Was meinst du mit umgesetzt? Du meinst,
also wie viele davon haben diese Meldung gesehen? Also die Idee davon ist ja, ich schaffe Betroffenheit. Das war die These. Mhm. Und eine Ansprache, die jetzt nicht den Techie abholt, sondern den Geschäftsführer. Der soll auf die Website gehen, so was runterladen, also klicken, ja, was man böse nicht darf, aber was ja doch geht. Lädt das dann runter, da ist so eine Datei, dann macht dann Doppelklick und dann kommt eine Meldung. So, diese Meldung ist eine ausführbare Datei oder die anderen Sachen sind halt Makros. So, ja. Und da kommt immer nur so eine Meldung. Und die sehen also auf ihrem Rechner, ey, ich hätte jetzt als Software potenziell Zugriff auf all deine Daten. So, das ist meine Kiste als Geschäftsführer, meine Daten sind theoretisch weg. Das ist die Idee. Wie viele davon haben, und ich habe Gespräche so ein halbes Jahr später geführt, wie viele davon haben Maßnahmen, egal welcher Natur, ergriffen, aufgrund dieser persönlichen dieser persönlichen Erfahrung, deine Daten könnten jetzt weg sein. Die haben auf ihrem Rechner diese Meldung gesehen. Die wissen, dass es geht.
15%?
Oh nee, ich hätte jetzt 5 gesagt. Wahrscheinlich ist es noch schlimmer.
0.
Ach, das ist aber...
die haben sich einfach ertappt gefühlt und haben dann das Schweigen angefangen, oder?
Also das finde ich tatsächlich ein extrem spannendes Momentum, wo wir jetzt leider doch wieder bei der Träne wären, dass auch dieses persönliche Betroffenheit bei den Entscheidern herbeiführen bei diesem Thema einfach nicht den Effekt auslöst.
Hast du voll recht.
Und also, ich fürchte, es ist so ein bisschen... Wenn wir jetzt Ransomware sagen, wissen wir alle, was gemeint ist. Und die potenziellen ZuhörerInnen dieses Teletrust-Podcasts wahrscheinlich auch.
Gut möglich.
Aber für jemand, der, keine Ahnung, Schrauben dreht, was ist Ransomware? Was ist Application Allow Listing? Was ist Cyber? Das ist alles. Entweder ich habe den ITler, der macht es schon für mich. Das ist die eine Haltung, die ich kenne. Oder, hey, das sind staatlich organisierte Hacker. Und professionelle Hackergruppen kann ich mich eh nicht schützen. Was soll ich denn machen? So, das sind die zwei Welten, die ich kenne. Und ich fürchte, aus dieser Misslage kommen wir nicht raus, sondern müssen dafür sorgen, dass die Firmen, die halt tatsächlich wollen und die reguliert sind, dass die sinnvolle Handreichungen haben. Was kann ich denn eigentlich tun? Und nicht verloren sind in irgendwelchen Vertriebsgesprächen mit dem Nächsten, der sagt, hey, meine Methodik X, die aber proprietär ist, ist das Beste, sondern dass man sich auf Standards committet, wo man sagen kann, hey, der Weg ist ein guter. Ne? Also so ein Standard wie ein Cybersicherheitscheck oder als nächstes ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf Basis von der ISO 27001 beispielsweise sind etablierte gute Wege, um seine Informationssicherheit zu verbessern.
Viele fühlen sich halt wohl in ihrem Zustand, ne? Also denen ist vielleicht die letzten 5 Jahre nichts passiert mit dem Prozess, mit dem sie gearbeitet haben. Also funktioniert doch. Also wir haben schon Sachen gefunden bei Firmen, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Und da waren auch ITler mit dem Meeting, die gesagt haben, ja, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, die wurden darüber gehackt, bei denen ging das schief. Und der IT-Leiter hat das Ganze wieder abmoderiert, hat gesagt, ja, das ist doch ein separates Netz, da kann doch nichts schief gehen und so weiter. Und war halt überhaupt nicht bereit einzusehen, dass da vielleicht ein kaputter Prozess ist, an dem man was verbessern kann. Ne? Weil letztendlich ist IT-Sicherheit so ein... Eigentlich ist es ja ganz einfach. Es sind halt nur viele Systeme und viele Tage im Jahr, an denen man es ordentlich machen muss.
Schön runtergebrochen. Ein Thema, ich glaube, in dem einen oder anderen Podcast habe ich das auch schon gesagt. Ich finde, das Problem ist, ich nehme mal das Vergleichsbild, was du eben reingeworfen hast, Lukas, du hast das Thema Auto. Und beim Auto wird nicht diskutiert, wenn ein Geschäftsführer einen schönen Wagen haben will, da werden Summen für ausgegeben, sei es im Leasing oder auch so. Da zuckt keiner. Das ist völlig selbstverständlich, weil meine Behauptung, es ist halt sexy. ich kann mich in so ein schönes Auto reinsetzen und wenn man das Bild weiterspinnt, da sind ganz viele Sicherheitsmaßnahmen im Auto drin. Airbag, ABS und ich weiß nicht was alles. Also da gibt es ja wirklich hinlänglich gute Möglichkeiten und ich glaube, keiner würde sich mal in ein Auto setzen ohne Airbag. Die Frage ist, wie schaffen wir IT-Sicherheit eher dahin zu bringen, dass sie, sexy ist schwierig, aber doch, dass sie eben da einen Mehrwert auch spürbar bringt. Ich fand den Ansatz von dir eben, Tobias, schon mal ganz gut, dass man mit diesem Check eben auch Dinge herausfindet, die, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder wo es irgendwelche Brüche gibt innerhalb der Prozesse, dass man eigentlich eher den Fokus auf die, wo kann ich Mehrwert schaffen und dass ich hintenrum sogar das Thema Security verbessere, ist ja vielleicht dann ein gewisser Charme. Nur mit Security selber, es ist so, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber Versicherungen sind ja jetzt auch per se nichts, wo ich sage, wow, ich kann eine Versicherung abschließen. Und nichts anderes ist das ja eigentlich, was wir tun, ne?
Vertrieblich ist Versicherungsgeschäft genauso mies.
Das hast du gesagt.
Achtung, es könnte etwas schiefgehen. Sie wollen doch nicht das, etc. pp. Also wir hatten tatsächlich mal die Idee zu sagen, wenn wir so Penetrationstests machen, also ja, oder sonstige Schwachstellen irgendwie feststellen, dass wir einen Preis hinten dran machen und sagen, hey, wenn es die bösen Buben entdeckt hätten, dann könnte das bis zu x Euro gekostet haben, die sie jetzt schon gespart haben. Mhm. Wir haben die Idee dann verworfen, weil das wahrscheinlich sehr viele Diskussionen also es hat bei uns im Team schon viele Diskussionen ausgelöst, auch ein paar Jahre her. Vielleicht sollte ich es mal wieder machen. Aber tatsächlich ist so, an einem Pentest mal rankleben oder auch Lukas bei euch, ne, macht Schwachstellen-Scans, so, wie viel Euro ist jetzt diese Schwachstelle wert? Und ihr habt ja ein Tool, was automatisiert prüft. Vielleicht könnt ihr Euro-Werte mal dran machen und sagen, wenn die Schwachstelle gefunden worden wäre von jemand Bösem und da hätte die erfolgreich ausgenutzt, da gibt's aber dann, nehmen wir mal an, es wäre irgendwas, wo man Ransomware drüber verteilen kann, 10%, 20%, 30% von eurem Revenue-Stream hätte euch das kosten können. Das habt ihr jetzt schon gespart. Hey, und unsere Lizenzkosten waren so viel billiger. Super.
Man könnte es mal probieren, aber das ist immer total schwer mit dem Gewissen zu vereinbaren, da irgendwie an so eine Schwachstelle einen potenziellen Schaden dran zu schreiben. Also es gibt so ein paar internationale Wettbewerber, die nennen das Cyber Risk Quantification und sagen dann, ja, dein aktuelles Cyberrisiko in Euro ist das und das. Also wir haben schon probiert, uns da ein bisschen reinzuarbeiten und so weiter, aber das mit einem guten Gewissen zu behaupten, ist halt schon echt schwer. Weil das ist total einzelfallabhängig und so weiter. Aber ja, also die Argumentation müsste man machen. Ich meine, wenn man es wieder aufs Autofahren bezieht, wenn ich mit meiner teuren Kiste keine Vollkaskoversicherung habe, dann mache ich mir auch Gedanken, wie schnell ich um die Kurvebretter vielleicht.
Ja, und umgekehrt, also auch da kommt vielleicht einfach der Mensch wieder ins Spiel, ne? Es soll ja Leute geben, die sich im Zubehörhandel so einen Gurtstecker kaufen, um den Gurtwarner auszutricksen, der halt immer drinsteckt. Ja, es soll Taxiunternehmen geben, da ist das eine Serviceleistung für den Fahrgast und viele sagen, ah cool, ich muss mir gar nicht anschnallen für den Fall, dass der Taxifahrer einen Fehler macht. Bin ich zwar tot, aber so lange habe ich nicht dieses schlimm unangenehme Gefühl des Sicherheitsguts gehabt. Also ich fürchte, am Ende ist es auch immer so eine Sache, der Mensch ist einfach nicht sehr risikoavers als solches und da schließe ich mich absolut mit ein. Deswegen glaube ich, kommt es immer wieder in diesen Punkt, ein bisschen Bammel vor der Polizei, die mal das falsche Foto schießt irgendwie im Auto und ein bisschen Bammel vor der Berufsgenossenschaft, die kommt wegen dem Thema Arbeitsschutz und so ein bisschen Bammel vor einer Regulatorik, die sagt, hey, du hast dich nicht um das Thema Cyber gekümmert, das kostet aber jetzt N% von deinem Umsatz, ist am Ende kein cooler Motivator, aber halt ein notwendiger. Ja, und deswegen glaube ich, ist es für uns mittlerweile fast wichtiger, wirklich gute Einstiege zu schaffen, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, und sinnvolle Einstiege zu schaffen in das Thema Cyber, wenn man damit loslegt, weil durch reine Evangelisierung hat nicht nur der Tobias Lemse die letzten 25 Jahre nicht geschafft, sondern alle anderen, die es auch versucht haben, und da gibt es sehr viele, die es viel, viel besser können als ich, die wir es ja gemeinsam nicht geschafft haben, ja.
Das ist richtig, da ist noch ein weites Feld. Ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr das mit euren Kunden macht, und ich finde es auch immer schwierig, also auf der einen Seite, logischerweise, dass wir aus unserer Branche darüber erzählen, was alles schlimm ist und wo uns die Tränen durchs Gesicht laufen und so weiter, ist nachvollziehbar. Aber das, was ich aus kleinen Schulungen oder Workshops kenne, ist, dass dann eben auch mal die Geschäftsführer aus der entsprechenden Branche, also nicht aus der IT-Branche, davon erzählen, was denn passiert ist. Und das ist aber in der Regel nur im kleinen Kreis möglich, weil natürlich dann die Angst vor Rechtsverstoß, Pranger und Sonstiges im Raum ist. Habt ihr da mal Versuche gestartet, auch jemand anderes in Anführungsstrichen für euch sprechen zu lassen, weil ich glaube, das ist natürlich viel wirkungsvoller für einen Mittelständler, der dort adressiert werden soll, weil, dass wir das sagen, und ja gut, mein Gott, das ist unser Job, natürlich wollen wir, dass der Kunde das tut, aber wenn jemand, der betroffen war, sagt, Kinder, das wäre echt gut, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, weil Für mich war es teuer und hat viele Schmerzen hinterlassen. Weiß nicht, habt ihr da sowas schon mal probiert oder Erfahrung damit?
Ja, also immer wieder auf solchen Events, wo dann auch betroffene Firmen sprechen. Ich würde sagen, das sind jedes Mal wieder Gänsehautvorträge. Aber es verfliegt dann auch wieder irgendwie schnell. Ja. Weiß nicht. Wieder das Autobeispiel, ne? Du kennst das auf der Autobahn, du fährst da auf der Gegenspur, hat es total gekracht. Riesiges Chaos, viel Blaulicht und dann fährst du für 5 Minuten langsam. Aber danach.
Vielleicht auch 10. Ja, ich bin bei dir.
Also, die Leute gibt's ja. Einer, der mir da immer in den Sinn kommt, weil ich auch auf ein paar Veranstaltungen war, wo er gesprochen hat, ist der Stefan Württemberger von der Marabu, die es ja auch umgeflankt hat, der da sehr, sehr transparent mit umgeht, was ich, wie du es gesagt hast, Carsten, wahnsinnig wertvoll finde. Also auch diese Fälle gibt's natürlich und die gibt's auch immer mehr, die davon berichten. Aber auch das scheint ja diesen Effekt zu haben. Ja, das denen passiert und dann rede ich als Geschäftsführer eben mit meinen Fachexperten dazu. Und das ist halt oft der IT-Leiter, der dann sagt, ja, nee, bei uns ist alles cool. Und das meint er ja auch so. Ich glaube, eine Sache, die häufig nicht verstanden wird, ist, dass IT-Betrieb und Cyber zwei Dinge sind. Mhm. In allen anderen Bereichen gibt's das. Ja, es gibt keine Buchhaltung ohne Controlling. Gibt's immer. Es ist immer eine Doublette. So. Und jemand, der Arbeitsschutz macht, hat mit dem Produktionsleiter auch nicht immer Konsens, sondern die haben auch manchmal gewisse Widersprüche. Und dann gibt's den IT-Leiter. Die dürfen dann IT-Betrieb machen und sollen gleichzeitig noch das Thema Cybersecurity machen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen historisch ist. Ja, weil halt früher im IT-Betrieb auch das, was damals halt cybernotwendig war, komisches Wort, halt mitgemacht wurde. Ja, die ersten Firewalls, die ersten AV-Systeme, das hat halt der IT-Leiter mitgemacht. Aber diese eigene Disziplin Cybersecurity, die hat sich erst über viele Jahre so rauskristallisiert. Und das ist eigentlich das, wo man hin muss. Ja, ich brauche einen CIO, ich brauche oder einen IT-Leiter, ich brauche aber auch einen CISO, einen Chief Information Security Officer oder halt einen IT-Sicherheitsbeauftragten. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Da sehe ich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil die Anfragen für das Stellen von externen Sicherheitsbeauftragten werden immer mehr. Also ich habe schon den Eindruck, dass diese Rolle zumindest immer mehr in die Köpfe reinkommt, was ein sehr, sehr guter Trend ist. So wie ich halt einen externen Datenschutzbeauftragten bestellen kann oder auch einen externen Arbeitsschutzbeauftragten, so kann ich halt auch einen externen IT-Sicherheitsbeauftragten mir bestellen. Weil klar, wenn ich jetzt so ein Mittelständler bin mit 200 Leuten, dann ist es sehr schwierig für mich, so einen Siebe überhaupt zu finden, das Know-how auch aufrecht zu erhalten und überhaupt den zu einem 100%-Job wirklich sinnvoll auszulassen, ohne dass er dann wieder Betriebsaufgaben übernimmt. Und da kommt dann halt dann so ein externer Sicherheitsbeauftragter ins Spiel. Und wie gesagt, da merken wir schon, da geht die Reise hin. Übrigens auch in der öffentlichen Hand, was ich auch gut finde, dass die sich dann auch kümmern, auch wenn sie jetzt von so Regulatorik Windows 2 sich schön rausgekickelt haben mit, ja, das kuscht ja zu viel auf gut Schwäbisch, was eine echt starke Argumentation ist beim Thema Cyber. Genau, aber auch da sehen wir, dass immer mehr feststellen, ja, wir brauchen eben diese Doublette. Wir brauchen einen IT-Betrieb und wir brauchen jemanden, der sich um das Thema Cybersecurity verantwortlich kümmert. Und die sind sich vielleicht nicht immer einer Meinung.
Das ist der Datenschutzbeauftragte. Das finde ich ganz spannend. Wir haben jetzt Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen, aber wir haben keinen, der sich um die IT-Sicherheit kümmert. Wie sollte ein Datenschutz ohne IT-Sicherheit funktionieren? Also klar, da gibt es die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die dann letztendlich auch beim Datenschutzbeauftragten landen. Aber da könnte das in den kleinen Mittelständlern doch helfen, wenn sich der Datenschutzbeauftragte da auch noch mehr auf das Thema drauf fokussiert, weil einen richtigen Datenschutz kriegt er ohne IT-Sicherheit nicht hin. Das heißt, bei den kleinen Unternehmen, wo es keine eigene Rolle für IT-Sicherheit gibt, könnte man das vielleicht auch beim Datenschutz mit aufhängen, ne? Weil der hat ja so eine kontrollierende Rolle und mittlerweile ist er ja schon fast überall existent.
Ja, wobei der halt tatsächlich, dem ist ja das Unternehmen herzlich egal. Ja, dem geht es ja wirklich nicht darum, ob das Unternehmen fortbesteht erstmal. Deswegen sehe ich da schon, also ja, ist ein Einstieg, aber der hat halt ein anderes Ziel als das, was ich jetzt im Fokus sehe. Nämlich tatsächlich zu sagen, wir wollen ja den Fortbestand von Unternehmen auch sicherstellen, indem wir uns um das Thema Cyber kümmern.
Aber das sind ja schon mal ganz gute Ansätze, weil ich überlege auch, die Zeit rennt schon wieder dahin. Was können wir noch so für konkrete Tipps? Also wir hatten schon das Thema Application Whitelist oder Blacklist, das hast du ganz am Anfang gebracht als einen Ansatz. Mir persönlich hat gerade eben auch sehr gut gefallen der IT-Sicherheitsbeauftragte, eben genau diese Sicht Buchhaltung, Controlling, eben da einfach nochmal, ja, 4 Augen sehen mehr als 2, das ist nun mal klassischerweise so und auch mal mit anderen Blickwinkeln hilft weiter. Was können wir den Zuhörern noch mitgeben, was vielleicht erstmal so erste Schritte sind, um ja hier einfach dann sich dem Thema zu nähern und das Risiko zu verringern?
Also für den einen, der das jetzt motiviert aufgenommen hat. Application Allow Listing hatte ich schon gesagt. Makros ist ein weiterer wichtiger Punkt. Unsignierte Makros nicht erlauben. Und zwar Punkt. Ende der Geschichte. Ohne Ausnahme. Einfach selber prüfen. ransomcheck.de, wie gesagt, kann man das einfach auch runterladen und testen. Externe Zugänge, alle externen Zugänge immer zwingend mit einem zweiten Faktor. So, zweiter Faktor ist immer besser als kein zweiter Faktor. So, das sind drei sehr einfache, sehr grundsätzliche Maßnahmen. Wenn die schon mal erledigt sind, dann ist es schon sehr viel. Und dann kommen natürlich Dinge wie, jetzt baue ich mal die Brücke zu dir, Lukas, rüber, natürlich ist sowas wie, was ist denn von mir extern als Unternehmen sichtbar, auch ein wichtiger Punkt. Aber da kannst du ja gerne auch ein bisschen was dazu erzählen, mit Sicherheit, was ihr da so finden würdet, auch bei einem Mittelständler und ab wann es sinnvoll ist. Da habe ich ehrlich gesagt gar kein Gefühl. Ab wann kaufe ich euch ein? Wir sind 50 Leute, kaufe ich euch? Warum?
Kannst du machen, mal gucken, was wir finden. Also ich sage dann einfach mal ausprobieren. Wir haben so einen Knopf auf der Webseite, der heißt kostenlosen Sicherheitstest anfragen. Dann lassen wir das Ding laufen, zeigen einmal, was wir gefunden haben. Und danach kannst du selbst entscheiden, ob dir das hilft oder nicht. Ne?
Wahrscheinlich sind die coolsten Ergebnisse geblurrt, die ich dann
auf einer Münze kriege. Wir zeigen da alles. Also wir gucken in den kompletten Bericht über die ganzen Schwachstellen rüber. Das funktioniert auch meistens ziemlich gut, dass die Leute, also das Ding ist, man geht da eigentlich nie traurig raus, ne? Also als Kunde, wenn wir nichts finden, dann ist der Kunde happy, weil die haben nichts gefunden, ich bin safe, ich muss nichts tun, alles bleibt, wie es ist. Dann sind wir ein bisschen traurig, weil wir konnten dem nicht zeigen, was wir alles Cooles finden können. Aber Fun Fact, Kunden, die gut sind, wo wir wenig finden, die sind gut, weil sie sich bemühen oder dran arbeiten und so weiter und die erkennen dann auch leichter den Wert von einer regelmäßigen Überprüfung, weil sie wissen, dass sie manchmal nicht alles richtig machen. Ne? Oder wir finden halt ganz viel bei dem Kunden, dann sind wir glücklich, weil wir konnten zeigen, dass wir da was drauf haben. Ne? Mhm. Der Kunde ist manchmal glücklich, manchmal denkt er sich, Mist, jetzt habe ich mehr Arbeit. Weil da kommen halt To-Dos letztendlich bei rum. Wir finden Webcams. Also das gibt's immer noch, dass irgendein ITler Webcams aufstellt, die man dann aus dem Internet kriegt, die in der Firmenhalle stehen. Oder wir finden, den Firmennamen sage ich jetzt besser nicht, obwohl man eigentlich sagen können, Entwicklungswebshops im Internet. Theoretisch nicht schlimm, wäre da nur nicht die Fehlermeldung, die alle Umgebungsvariablen ausgibt. Das heißt, die ganzen Einstellungen von diesem Test-Webshop. Wenn da dann halt das Mail-Server-Passwort drinsteht, öffentlich im Internet, ist das nicht gut. Und solche Dinger tauchen immer wieder auf und es ist jedem damit geholfen, wenn er sowas findet. Wenn er danach regelmäßig scannt, ist das uns äußerst recht. Wenn er das nicht tut, haben wir trotzdem was Gutes bewirkt bei ihm. Das heißt, man kann da nichts verlieren, außer eine halbe Stunde, und kriegt damit schon mal einen guten Blick, was von draußen erreichbar ist. Und das von draußen ist halt auch dem ganzen Rauschen aus dem Internet ausgesetzt. Also man muss sich bewusst sein, dass gerade auf den Mittelstand das nicht immer gezielte Angriffe sind. Oder ich würde eher sagen, in selteneren Fällen sind es gezielte Angriffe auf den Mittelstand. Das ist halt einfach Rauschen aus dem Internet, was da drauf läuft. Wenn jetzt eine neue Schwachstelle rauskommt, dann geht der Angreifer hin, guckt, was gibt's denn alles für Server im Internet in dieser alten angreifbaren Version? Und dann sind das ein paar tausend und die greift dann halt einfach an, automatisiert. Oder wenn da irgendwo ein neues Datenleck rauskommt, das heißt irgendwelche Nutzername, Passwortkombinationen, die abgeflossen sind, dann macht er das auch nicht per Hand, sondern die kloppen das halt automatisiert durch und schauen, was funktioniert. Und wenn es funktioniert, kann sein, dass sie gar nicht selbst weitermachen, sondern es einfach weiterverkaufen an irgendeinen, der sich dann denkt, oh, guck mal, da gibt's den und den Zugang. Kleines Unternehmen kostet vielleicht nicht so viel, die kaufen das wieder auf, also die kaufen dann den Zugang und arbeiten sich von da aus weiter.
Ich finde, das war ein guter Punkt und ich glaube, wir können auch so langsam zum Ende kommen. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, dieses, wer will mich schon angreifen, ist ja nach wie vor noch in den ein oder anderen Köpfen oder wird bei mir schon gut gehen. Und ich fand, das hast du gerade ja sehr gut erklärt, dass eben viele der Angriffe ja überhaupt gar nicht gezielt von jemand manuell ausgeführt werden, sondern dass das im Grunde erstmal einem Automatismus folgt, dass es ein, den Begriff merke ich mir, ein Rauschen ist. Das gefällt mir auch ganz gut, aber im Grunde automatisiert erstmal dort bestimmte Schwachstellen angegriffen werden. Und ja, ich glaube, wir haben ganz viele Themen gestreift. Auch wenn das Thema, und ich glaube, darüber sind wir uns auch einig, ein durchaus komplexes Thema ist, haben wir schöne Ansätze gefunden, wie man die ersten Schritte gehen kann. Und ich glaube, letztendlich wichtig ist, alles beginnt mit dem ersten Schritt und dann wird das so nach und nach auch verbessert. Insoweit, glaube ich, schließen wir hier erstmal den Podcast. Ansonsten könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Ich danke euch beiden, lieber Tobias, lieber Lukas, für diesen spannenden Austausch. Ich kam zwischendurch gar nicht dazwischen, weil ihr euch so gegenseitig befruchtet habt, aber das ist ja genau auch das Ziel des Ganzen. Von daher sollte sich bei unseren lieben Zuhörern noch Fragen ergeben. Heißt also, wir haben Fachwörter verwendet, die eher Fragezeichen erzeugt haben, als dass sie Wissen geschaffen haben, gerne nachfragen an info@teletrust.de. Wir leiten das dann notfalls auch nach links und rechts weiter, sodass vielleicht auch noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Ansonsten, genau, nochmal ganz lieben Dank sowohl an die lieben Zuhörer und auch an euch beide, lieber Tobias und Lukas. Und dann sollte es das für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Danke.